Moin, Nina.
Hallo.
Wie schön, dass wir beide gemeinsam diese Kinderfuß-Podcast-Reihe eröffnen können. Ich freue mich sehr darüber, dass du dabei bist und dass wir zusammen die Zuhörer und Zuhörerinnen in die Welt der Kinderfüße mitnehmen können. Aber bevor wir starten, wäre es super, wenn du dich einmal vorstellen würdest.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Nina Holtkamp. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter und ich bin schon mittlerweile seit 12 Jahren Physiotherapeutin, auch Kinderphysiotherapeutin seit Beginn an. Ich bin sofort in die Kinderphysiotherapie eingestiegen, habe lange in der Uni-Kinderklinik in Essen gearbeitet und habe mich jetzt nach der Elternzeit Richtung Praxis orientiert. Ich gebe Kurse für Physiotherapeuten zum Thema Atemphysiotherapie und ich gebe noch einen Kurs, einen Online-Kurs quasi und auch ja, für alle möglichen anderen Interessierten in Kitas und sowas auch zum Thema Kinderfüße, um sich einfach geballt das ganze Wissen irgendwie ranzuholen, was es so zu dem Thema gibt. Genau. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir das hier eröffnen können. Also vielen, vielen Dank
Ja, sehr gerne, sehr
für
gerne.
die Einladung, liebe Lara.
Sehr gerne. Du bist bei Instagram, findet man dich auch unter Kinderphysio Nina, gell? Da
Genau,
gibst du auch
richtig.
immer ganz viele Infos und einen super Content und so.
Genau, da gibt es ganz viel Kostenloses auch so, was man sich angucken
Genau.
kann. Genau.
Super. Warum sind dir Kinderfüße so wichtig, Nina?
Weil sie ja quasi die Basis sind. Also sie sind so der Grundstein für die komplette Statik. Ich finde, das kann man immer so gut vergleichen, ein bisschen mit dem schiefen Turm von Pisa. Wenn der nicht eine gute Statik hätte, würde er nicht so schief stehen können, ne? Also wir brauchen einfach eine ganz, ganz gute Basis und egal, was sich darüber nachher entwickelt, aber das, was unten ist, ist einfach das Fundament und Kinderfüße sind so unglaublich weich und formbar, dass man da einfach noch so viel quasi kaputt machen kann, dass ich einfach finde, dass es wichtig ist, dass wir da schon drüber aufklären. Ja, was man da richtig machen kann, sagen wir es mal
Ja,
positiv.
genau, weil wenn man viel kaputt machen kann, kann man halt auch viel richtig machen dann, gell?
Genau,
Das ist,
richtig.
Beweglichkeit ist in beide
Ja.
Richtungen ja dann immer da. Was ist so der Unterschied zwischen einem Kinderfuß und einem Erwachsenenfuß?
Ja, ganz grob gesagt ist ein Kinderfuß, was ich gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten hatte, einfach viel, viel weicher. Also einige Knochen sind noch Knorpel, manche verwachsen noch, also Kinderfüße haben auch mehr Knochen. Also sichtbar, erstmal sieht es mehr aus wie mehr Knochen, als es das erwachsene Füße nachher haben, weil sie einfach durch den Druck, durch den Zug nachher erst noch verknöchern. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich finde immer, man kann so einen Kinderfuß gut mit diesen, ich weiß nicht, ob du diese Eierformer kennst, wenn man so ein warmes, gekochtes Ei in so eine Herzform oder sowas pressen kann,
Nein,
ja?
sowas
Kennst du nicht? Nein, okay. Ich finde aber, das ist das Beste, was ich den Eltern erklären kann. Das kennt tatsächlich fast alle. Das musst du dir mal
okay, gut.
angucken. Und da kannst du wirklich, du nimmst ein warmes Ei und steckst das in diese Form und danach, das bleibt dann da für 2, 3 Minuten drin und danach nimmst du es raus und es sieht dann aus wie ein Herz, wie ein was auch immer. Na, also in verschiedene Formen. Und ich finde, so kannst du einen Kinderfuß vergleichen. Wenn wir den in einen Schuh stecken, der halt nicht passt, dann macht das Kind nichts. Das sagt nicht, oh, wie ätzend, der stört mich, sondern dieser Fuß passt sich diesem Schuh an. Und deswegen, ja, das ist halt mit der größte Unterschied. Natürlich passiert das bei uns Erwachsenen auch noch. Aber erstmal stellen wir das oftmals selber fest, indem wir ja zum Beispiel dieses typische, ein Mythos, der ja auch so kursiert, Schuhe müssen sich erstmal einlaufen. Finde ich, ist immer so dieses Typische. Das funktioniert ja nur, weil die Schuhe uns nicht passen und unser Fuß sich an diesen Schuh anpassen muss. Und deswegen, ja, wir sagen, ja, den müssen wir erstmal einlaufen. Aber grundsätzlich brauchen wir weder einen Schuh einlaufen, noch brauchen wir sonst irgendwas, sondern tatsächlich, ja, das ist so mit einfach, um mal wieder zurück auf das Thema zu kommen, so der größte Unterschied, dass Kinderfüße einfach unglaublich weich und somit verformbar sind.
Und was ja auch beim Thema Schuhe und Kinderfüße oder dann auch Erwachsenenfüße, du hast es gerade so toll gesagt, mit dem Einlaufen das Thema ist, man weiß ja, also verändert man wirklich dieses Material des Schuhs und deswegen ist er eingelaufen oder verändern wir unsere Wahrnehmung bezüglich, da drückt irgendwie was oder unsere Zehen werden zusammen
Ja.
eingeengt und sowas. Und bei Kinderschuhen, da gibt es ja von dem, hier, wie heißt der Dr. Wieland,
Dr. Kinz,
Kind. Ja, genau, dieses
ja.
Tolle, dass die Kinder auch teilweise gar nicht die Wahrnehmung mehr dafür
Ja.
haben, ist der Schuh jetzt wirklich zu klein? Also ist das Drücken unangenehm und deswegen schlecht für mich und schädlich für mich? Oder ist
Ja.
das einfach der Normalzustand, in dem halt nun mal mein Fuß irgendwie eingeengt wird, gell?
Ja. Nee, das stimmt. Deswegen, also. Das ist halt das, was tatsächlich viele immer noch denken, dass es völlig normal ist, dass
Ein
ein
Schuh
Schuh
drückt.
drücken muss.
Genau,
Ja.
genau, genau.
Ja.
Welche Entwicklungsschritte macht so ein Kinderfuß? Also wie kommen wir, mit welchen Füßen kommen wir auf die Welt und welche haben wir jetzt?
Also im besten Fall kommen wir mit ganz gesunden Füßen zur Welt. Das sind ungefähr 98% der Kinder, die gesunde Füße haben. Dieser Fuß ist platschspeckig, da ist nichts sonderlich dran, da ist noch kein Fußgewölbe oder sonst was. Und dieser richtet sich einfach erst mit dieser ganzen Entwicklung auf. Diesen Fuß, deswegen, das ist ja auch das, was ich so auf Instagram viel propagiere, ist, dass einfach man Barfußzeit braucht. Dieser Fuß muss sich nicht nur nachher im Stehen entwickeln können, sondern den brauchen wir einfach auch so zur ganzen Wahrnehmung. Ne? Die Kinder müssen ihre Umgebung wahrnehmen, die müssen ihren Fuß mal in die Hand nehmen, die müssen den Fuß in den Mund nehmen können und das funktioniert halt, ja, oder das brauchen sie alles, um sich da nachher einfach auch sich wahrnehmen zu können und um auch ihre Umwelt wahrnehmen zu können. Und ja, dieser Fuß, wie gesagt, der fängt an platt, dann fängt er an, sich irgendwann aufzurichten, fängt das Stehen an. Und dann richtet sich mit der Zeit dann auch das Fußgewölbe auf. Aber es ist schon so, dass wir da auch sehr viel Zeit brauchen. Also erstmal knicken in der Regel die Füße ein bisschen ein. Das heißt, dieses Knickfuß, wo ich leider immer wieder viele Kinder habe, auch in der Praxis, die mit schon Einlagenversorgung kommen, weil sie mit 3 Jahren Knicksenk, Plattfüße, was auch immer haben. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, ob das immer noch nicht so bei allen Ärzten angekommen ist. Das müssten die Ärzte ja eigentlich noch besser als wir Physiotherapeuten wissen, dass sowas auch völlig physiologisch ist in einem gewissen Ausmaß.
Also ich finde, mittlerweile hätte es schon längst ankommen müssen. Gell? Also ich
Ja.
finde, so vor 10 Jahren, 15 Jahren hätte man noch sagen können, okay, gut, so, aber jetzt mittlerweile, es gibt so viel schon darüber zu lesen, dass es eigentlich klar, jetzt jedem klar sein müsste, dass so ein frühkindlicher Knicksenkfuß, dass das was völlig Physiologisches auch ist, gell?
Ja, ganz genau. Und das ist halt ja leider immer noch nicht so
Ja,
angekommen. Deswegen
ja.
sehen wir auch ziemlich viele davon so in den Praxen, was einfach ja auch den Eltern finde ich, oder was ich den Eltern immer mitgebe, ist einfach selber zu testen auch, ne? Kinder mal auf die Zehenspitzen sich stellen zu lassen und zu gucken, richtet sich dieser Fuß denn auf? Sieht man dann ein Fußgewölbe? Weil das ist das Einfachste, wie du testen kannst, was vielleicht auch die Sandra Breyer, die du ja auch eingeladen hast, nochmal erzählen wird, wie man so einen Fuß testet, um einfach zu gucken, ist dieser Fuß flexibel, weil das ist das A und O und das ist das Allerwichtigste. Und das, finde ich, kann man den Eltern gut mit an die Hand geben. Kind auf Zehenspitzen stellen lassen, von hinten gucken, ob sich da wirklich ein Fußgewölbe bildet und dann wirklich, ja, zu entscheiden, muss man diesem Kind jetzt unbedingt Einlagen angedeihen lassen oder halt einfach nochmal zu einem Physiotherapeuten, der sich mit Füßen auskennt, hingehen und sich dem nochmal annehmen. Genau. Ja, jetzt
Super.
bin ich aber wieder, guck mal, von Höckchen auf Stöckchen, ne?
Ja, aber so soll es sein. So soll es sein. So läuft es. So läuft es. Aber wir sind gerade schon bei der Physiotherapie. Deswegen, da kann ich direkt
Ja,
weitermachen.
auf
Also, welche
jeden
Therapiemöglichkeiten hat die Kinderphysiotherapie bei jetzt angeborenen oder auch erworbenen Fußfehlstellungen? Was könnt ihr Kindertherapeuten da machen?
Also so der größte Bereich ist tatsächlich nach Frau Zukunft Huber. Das
Mhm.
ist eine Dame, die selber auch noch ihre Kurse gibt, bei der ich auch meinen Kurs gemacht habe, ja, die ihre Therapie auch noch selber vermittelt. Das ist so wirklich das, ja, das A und O, das Handwerkszeug, was man irgendwie braucht, finde ich, um mit Füßen zu arbeiten, weil sie einfach ganz, ganz viel Input zu Sichelfüßen, zu Klumpfüßen gibt. Und man muss sagen, ihre Therapieerfolge geben ihr halt einfach recht. Also das, was sie macht, funktioniert. Und das ist wirklich echt super erstaunlich. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Therapie, die viele Ansätze mit einzieht, zum Beispiel auch die Volta-Therapie mit reinnimmt und so. Also sie hat da was wirklich Cooles entwickelt, mit dem man gerade, wenn man sich auf Kinderfüße spezialisiert, um dieses Thema kommt man quasi nicht drumrum. Also ich finde, das ist so ein Must-Have, was man irgendwie machen haben muss. Und natürlich kannst du aber auch als Therapeut, der keine Fortbildung hat, einfach an der Wahrnehmung der Füße arbeiten, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Kinder haben echt schlechte Füße, werden in zu enge kleine Schuhe gesteckt und müssen dann meist immer noch Socken tragen und Hausschuhe und haben gar keinen Bezug zu ihren Füßen. Also auch wenn man keine Fortbildung hat, aber erstmal diese Kinder wieder an ihre Füße ihnen näher bringen, sagen wir mal so, und ja, sie quasi da wieder hinbringen, dass sie sich mit ihren Füßen beschäftigen können, dass sie ihre Füße wahrnehmen, dass sie ihre Füße nutzen, dass man balanciert über irgendwelche Sensorikmatten, also einfach wieder, ne, sich und seine Füße einfach so ein bisschen spürt und wieder wahrnimmt, glaube ich.
Ja, aber das ich ist glaub, das, was man gut machen kann. Das ist kann. Ja wirklich ein Thema echt in unserer Gesellschaft, mhm. so ein bisschen, gell, dieses auch, dieses von Anfang an, also das Kind kriegt keinen Handschuh angezogen, aber Socken. Und ja. das Kind im Kinderwagen wird sich erkälten, wenn das keine Socken trägt, aber ohne Handschuhe ist völlig in Ordnung und ohne Mütze. So ungefähr, gell? Ja. Also wir kriegen ja von Anfang an beigebracht, dass dieser Fuß in irgendeiner Form nicht zu uns gehört oder einen besonderen Schutz, eine besondere Aufmerksamkeit, eine besondere Unterstützung benötigt, um irgendwie überhaupt ja. funktionieren zu können oder nicht gefährlich für uns zu werden, gell?
Ja.
Und ich finde auch immer das immer erstaunlich, wie sehr man einem Kind beibringen kann, dass es irgendwie falsch wäre, barfuß zu laufen oder dass es irgendwie gefährlich ist, auch barfuß zu laufen, gell? Mhm. Also ja. wenn ich jetzt meine Tochter, die ist jetzt Erstklässlerin, wenn wir im Sommer dann Besuch haben von manchen Freunden von ihr und sowas halt, wo die Kinder sagen, ich muss Schuhe anziehen, um über die Wiese zu laufen. Ich so, was soll dir da passieren ja. jetzt gerade, gell? Also sitzt ja jetzt nicht ein Schwarm voller Wespen so.
Ja, und das passiert halt auch mal, dass man in eine Wespe tritt, so genau. was passiert halt. Und man tritt auch mal in eine Scherbe, so ist das halt auch. Und ja,
wie man das halt ist auch halt mal vom Klettergerüst fällt, gell?
Genau, so. Und ich sage auch meiner Schwiegermutter immer, wenn sie sagt wieder, ja, muss die jetzt denn barfuß laufen? Ja. Es sind überall liegen Scherben rum. Also erstmal liegen nicht immer überall Scherben genau. rum. Und natürlich gucke ich ja auch für mein Kind, wo mein Kind herläuft. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wenn sie barfuß laufen will, dann soll sie das tun, weil sie sagt schon selber, wann sie gerne wieder Schuhe anhätte tatsächlich. Ja. Also die haben schon sehr, sehr viel Selbstfürsorge für sich, die Kinder.
Genau, genau, das stimmt, das stimmt. Und halt, weil sie halt dieses Wahrnehmungsmittel des Fußes nutzen können. Ja? Ja. Das ist ja eine große, große Informationsquelle für unser Gehirn und für unsere Wahrnehmung. Und wenn sie lernen, das zu nutzen, dann ist da natürlich das Risiko natürlich minimiert, dass da wirklich was Ernsthaftes passiert, gell?
Ja, ja, und auch nochmal so ein Punkt zu dem Socken, gerade wo du das jetzt gerade so gesagt hast, das finde ich jetzt auch immer sehr erstaunlich, das habe ich in der Praxis ganz, ganz oft, dass die Eltern sagen, ja, aber jetzt bei dem Wetter, ich weiß, du findest besser ohne Socken, aber bei dem Wetter müssen wir Socken anziehen und dann sage ich jetzt, zieh mal die Socken aus. Und in der Regel haben die Kinder darunter trotzdem kalte Füße. Also es ist nicht so, als wenn die darunter richtig heiße, kochende Füße hätten. Ist ja seltenst der Fall, weil Socken zu eng, zu klein oder sonst was. Aber tatsächlich ist es ja selten der Fall. Und dann ist bei vielen so, ach so, ja, okay. Und dann der Vergleich mit den Handschuhen, den du gerade auch schon gebracht hast. Ich finde, das ist immer zwei gute Mittel, um so ein bisschen nahezubringen, dass tatsächlich Socken jetzt nicht unbedingt sein müssen.
Ja, ja. ja. Fällt mir gerade eine verrückte Geschichte ein von einer Freundin von mir. Der Sohn sollte unbedingt Hausschuhe in der Kita anziehen. Klassiker Thema, kennst du ja auch hoch und runter, gell? So, und sie fragte dann die Erzieherin, warum? Und dann sagte die Erzieherin, damit beim Essen kein heißes Essen auf den Fuß fallen kann. Und sie sagte so, aber er ist doch mit seinen nackten Händen neben dem heißen Essen. Wieso sollte dieses Essen jetzt unter den Tisch auf den Fuß fallen?
Oh, das ist aber die beste Erklärung, die ich jemals gehört
ja,
habe.
Oder? Ich finde ja. auch, die ist ganz oben. Die ist ganz weit oben, diese Erklärung. Finde ich auch.
Definitiv. Nee, die kannte ich auch noch nicht. Ich kenne schon viele Schwachsinnige, aber die toppt wirklich alles.
Ja. Noch eine kurze Frage zur Zukunft Tuba.
Ja.
Wodurch setzt sich die Therapie zusammen? Sind das aktive Übungen? Sind das manuelle Techniken? Wie setzt sich ganz genau diese Therapie zusammen?
Also gemischt, also du dehnst, du aktivierst, du machst Übungen mit den Kindern, vor allen Dingen, also viele Dehngeschichten auch, die du mit den Kindern machst. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, dass du die Eltern, wie bei allem in der Physiotherapie, ehrlich gesagt, brauchen wir immer entweder die Eltern oder den Patienten selber, der mithilft. Na, aber es ist einfach auch ein ganz essentieller Bestandteil, dass die Eltern diese Techniken dann zu Hause auch machen. Also dieses Dreidimensionale bezieht sich wirklich darauf, dass die ganz, ganz viel auch selber machen. Oder wie sagt Frau Zukunft-Huber, hat so schön gesagt, naja, sind die Übungen jetzt schwer, sagt sie immer zu den Eltern. Dann sagen die Eltern, nein, ja, sehen sie. Und deswegen machen sie die auch. Also sie gibt quasi, es sind keine wirklich riesig komplexen Übungen oder so. Eigentlich ist es total simpel. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, weil man es halt eigentlich allen Eltern nahebringen kann. Ne? Mhm. Und du dann wirklich eine Kombination hast aus diesen Dehntechniken, die du mit Aktivität dann auch verbindest. Genau.
Ja, super. Sehr schön. Dann lass uns mal genauer auf das Thema Barfußschuhe eingehen. Mhm. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema Barfußschuhe. Für die Kinder, die du behandelst, für dich selber, für deine Tochter auch so, was macht so ein Barfußschuh aus? Also wann ist es ein Barfußschuh?
Ja, also dazu muss man leider als allererstes sagen, wie so bei so vielen Dingen, ist kein geschützter Begriff. Ne? Also Barfußschuh, Minimalschuh, leider sehr schade, ist es nicht geschützt und jeder kann sich so nennen. Das machen tatsächlich auch einige, die eigentlich nicht diesen Kriterien entsprechen. Das Wichtigste eigentlich, warum so ein Barfußschuh ja auch so heißt, ist, weil er dem Barfußlaufen nachempfunden ist. Das heißt, es ist so wenig Schuh wie möglich, wie es irgendwie geht. Wir können halt nicht immer, da ist halt, die Zeit ist ja auch nun mal eine andere. Wir können halt, also es gibt natürlich Menschen, die laufen immer barfuß, aber die meisten von uns können, möchten vielleicht auch nicht immer barfuß laufen und sich einfach ein bisschen schützen. Und dafür, finde ich, ist so ein Barfußschuh ein guter Kompromiss, weil man ja quasi alles, das, was das Barfußlaufen enthält, so ein bisschen auf diesen Schuh quasi übertragen kann. Das heißt, im Prinzip soll sich dein Fuß darin perfekt entfalten können. Der soll passen zu deinem Fuß. Du sollst keine Druckstellen kriegen von diesem Schuh. Du musst den nicht einlaufen, sondern der ist so wenig Schuh, dass er zu deinem Fuß passt. Und dazu gehören vor allen Dingen Kriterien wie, dass deine Zehen vorne genug Platz haben. Also, dass wirklich der Fuß sich so entfalten kann, wie er eigentlich ist und nicht das, was wir von unseren konventionellen Schuhen haben, dass die vorne eher spitz zusammenführen, sondern sie wirklich vorne breit sind. Und ich weiß auch, dass das für viele extremst ja, gewöhnungsbedürftig ist, dieser Anblick. Es gibt aber auch wirklich viele Schuhmarken, auch für uns Erwachsene, wo es gute Kompromisse gibt, um sich erstmal so einzufinden. Am Anfang fand ich es auch extrem breit. Die Schuhe, die ich anfangs sehr, sehr breit vorne fand, das sehe ich heute ganz anders. Also, ne, dass man gewöhnt sich auch einfach dran. Wir sind gewöhnt, dass unsere Schuhe spitz zusammenlaufen vorne. So ist das halt einfach. Wir sind das von der Optik gewöhnt und ja, das ist vor allen Dingen so ein Punkt, den man halt einfach optisch sieht, weil mittlerweile unterscheiden sie sich sonst optisch nicht mehr so sehr von konventionellen Schuhen, weil die Hersteller da einfach auch hingehen und die Schuhe ja so weit pimpen, dass man denkt, das wäre eigentlich ein konventioneller Schuh, wenn man von diesen breiten Zehen absehen würde. Das heißt, also breite Zehenbox ist ein Kriterium. Der Schuh sollte ganz, ganz flexibel sein und nicht nur dieses Standardmäßige, was man im Schuhgeschäft macht, so vorne und hinten zusammenklappen, sondern man sollte den Schuh wirklich auch verbringen können. Man sollte ihn im besten Fall einrollen können, also in alle möglichen Richtungen wirklich bewegen können. Und er sollte keinen Absatz haben. Absatz hört sich jetzt vielleicht nach High Heels an, darüber, das meine ich gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass der Schuh wirklich keine Erhöhung hinten hat. Wenn wir an die konventionellen Schuhe denken, dann haben die immer hinten ein bisschen mehr Sohle, als sie es vorne haben. Und das ist einfach was, was wir nicht brauchen, was völlig unnötig ist, was unsere Statik wiederum verändert. Und schon ein Millimeter verändert einfach unseren ganzen Körperaufbau. Und was ich gerade am Anfang ja schon mal gesagt habe, wie wichtig unsere Basis quasi, unser Grundgerüst unten ist, ist es einfach auch gerade für die Kinder, die und auch nachher ältere Leute, die eh schon vielleicht mehr Fallneigung noch haben, wenn sie dann noch ein bisschen nach vorne gekippter laufen, macht es denen das einfach tatsächlich auch nochmal unnötig schwer. So, jetzt habe ich so viel gesagt. Also natürlich sollte dieser Schuh auch noch irgendwie elastisches Material haben. Also auch oben sollte sich der Schuh gut an den Fuß anpassen. Und das sind so die Kriterien, die ein Barfußschuh haben sollte, damit er wirklich gut passt. Mhm. Jetzt habe ich so viel drumherum geredet. Soll ich es nochmal zusammenfassen?
Ja, aber ich meine, du hast breite Zehenbox, hast du gesagt, die elastische genau. Sohle sozusagen, also dreidimensional elastisch.
Genau.
Das heißt, auch verbringen können, dass hinten der Absatz von der Sohle genauso weit ist wie vorne. Und das ist nochmal gut, dass du das auch so deutlich gesagt hast. Es ist nämlich ganz vielen Leuten, merke ich in der Praxis immer wieder, nicht bewusst. Das ist unser normaler Blick, dass die Sohle hinten dicker ist als vorne. Und auch ein kleiner Absatz in einem Winterstiefel wird nicht als Absatz identifiziert, obwohl es das ist, weil wir einfach so daran gewöhnt sind. So, gell? Also, dass das nochmal ganz klar ist, dass diese Sohle, wenn man Zentimetermaß, Millimetermaß irgendwie anhält, dann ist der beim Barfußschuh hinten genauso hoch wie vorne auch. Gell?
Ja, Ganz genau. Und auch nochmal wichtig, auch manche Schuhe, gerade so ein paar Kompromissschuhe gibt es, die einfach innen so eine Erhöhung haben, ne? Also ja. Es gibt einige Schuhe, die entweder ein Fußbett innen drin haben, auch das gehört nicht in einen Barfußschuh, oder irgendwelche kleinen Fersenpolster. Das ist ja von der Industrie vielleicht auch ganz nett gemeint, dass sie denken, wir müssten unsere Ferse entlasten, aber dafür haben wir die ja, dafür sind ja, da Fettpolster in unserer Ferse, also die brauchen wir nicht entlasten. Nee, auch wenn die so schön Schockabsorber und Fersenpolster heißen, unsere Ferse muss nicht gepolstert sein.
Die muss nicht, unser Fuß muss auch nicht entlastet sein, sondern der muss belastbar sein, gell? Also der muss halt einfach im Alltag da draußen belastbar sein und das für Kilometer, so, ja. Gell? Also und finde ich auch, wenn man das dann schon beim Kinderfuß sozusagen anfangen kann. Und die Belastbarkeit ist ja etwas Erlerntes auch, gell? Etwas Trainiertes vom Körper, etwas Bekanntes vom Körper. So. Welchen Kindern würdest du denn das Tragen von Barfußschuhen empfehlen und welchen Kindern würdest du es nicht empfehlen?
Also grundsätzlich eigentlich erstmal allen gesunden Kindern kann man es empfehlen. Ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, was für Krankheitsbilder, ne? Da können wir jetzt hier nicht ganz genau drauf eingehen, aber was für Krankheitsbilder es so gibt den Kindern, dann müsste man genauer nochmal hingucken, mit den Therapeuten sprechen, aber pauschal kann man sagen, jedes gesunde Kind, was irgendwie keine Probleme hat, kann Barfußschuhe tragen und Ausnahmen sind wenige Krankheitsbilder, bei denen man dann schauen muss, und irgendwie in Absprache mit den Therapeuten das besprechen muss. Und einfach auch Erwachsene, ne? Also es hören ja wahrscheinlich auch ein paar Erwachsene hier diesen Podcast, die vielleicht auch sagen, naja, für mein Kind ist es interessant, aber für mich ist es eh schon zu spät. Das ist tatsächlich nicht so. Also ich bin auch erst vor ein paar Jahren umgestiegen, du wahrscheinlich ja auch, ne? Ja. Also es ist halt nie zu spät, man muss langsam umsteigen, aber es ist halt nie, Gott sei Dank, nicht zu spät, irgendwie noch umzusteigen. Auch meine Eltern jetzt mit 60 haben sich dran gewagt und sind jetzt umgestiegen und sagen beide, sie profitieren da sehr von, haben deutlich weniger Gelenkprobleme. Und gut, sie trainieren halt jetzt ihre Füße auch nochmal anders, auch neben dem Barfußschuhlaufen. Aber ja, das ist einfach was, was man auch noch im späteren Alter quasi nochmal angehen kann, dass das nicht nur für Kinder ist.
Ja. Definitiv, es ist nicht zu spät. Meine Mutter hat auch vor ein paar Jahren, da habe ich mir 2 Barfußschuhe gekauft, weil ich nicht mit der Farbe nicht sicher war. Sie war zufällig hier und hat gesagt, mir gefällt der andere, ich nehme den einfach. So. Und seitdem ist sie tatsächlich auch immer wieder dabei und ich kriege immer wieder Nachrichten über WhatsApp. Hast du noch eine neue Marke? Ich muss jetzt mal im Internet gucken, was es da noch gibt und so.
Ja, das ist begeistert. So, ja, das ist echt schön. Ja, das ist auch gut, dass wir unsere Eltern dann so mitziehen können. Ne?
Genau, absolut. Ja. Und auch hoffentlich viele andere noch bei dem, bei diesem wirklich wichtigen Thema, gell?
Ja, so. Das stimmt.
Und bei Eltern mitziehen, das hast du jetzt schon das richtige, schöne Stichwort gegeben sozusagen. Was können Eltern zu Hause machen, um diese Fußgesundheit ihrer Kinder zu fördern?
Sie machen alles richtig, wenn sie quasi ihr Kind lassen, wie es ist. Es darf keine Hausschuhe tragen, es soll barfuß rumspringen dürfen. Ich weiß auch, jetzt hatten wir ein bisschen die Diskussion auf Instagram, naja, es wird jetzt aber kalt und es ist drinnen auch kalt, man kann nicht so viel heizen, es wird zu teuer. Ja, aber in der Regel meine Tochter hat so gut wie nie kalte Füße, die bewegt sich ja auch. Also die Kinder sind die ganze Zeit in Action und tun irgendwas mit ihren Füßen. Also wirklich die Kinder barfuß lassen mit den jetzt auch im Winter, man kann so schön Parcours drin aufbauen mit allen möglichen Sachen. Ne? Also groß fördern muss man diese Fußgesundheit nicht, wenn man auf ein gutes Schuhwerk achtet, was wirklich passt. Und einfach das Kind so viel barfuß lässt, wie es irgendwie geht. Super. Und halt keine Hausschuhe. Also ich finde Hausschuhe, das Thema hatten wir ja gerade schon mal, ist halt echt immer schwierig. Da auch vielleicht nochmal der Hinweis so an alle Eltern. In der Regel ist das auch, was ich in der Kita mitkriege, die Kinder haben fast alle zu kleine Hausschuhe in der Kita, weil halt, oder auch Gummistiefel, das, was in der Kita bleibt, daran denkt irgendwie keiner. Und dann tragen die 4 Saisons die gleichen Schuhe und kein Stört irgendwie.
Ja. Du, ich habe mich dabei selbst auch schon erwischt, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich muss die Hausschuhe von meiner Tochter. So, also jetzt, wir hatten jetzt eine Kita, da war es mega easy so, da sind die ganz viel, also im Sommer auch ganz viel barfuß einfach im Garten gewesen und so. Die waren da mega entspannt mit. Aber jetzt zum Beispiel auch Vorschulzeit oder sowas halt, habe ich dann nach einem halben Jahr gedacht, oh, ich sollte vielleicht wirklich mal diese Hausschuhe mir einfach nochmal angucken von meiner Tochter. Also ist mir auch schon durch die Lappen gegangen.
So. Ja, es ist auch extrem schwierig. So kann ich mal einen kleinen Hinweis geben. Es gibt jetzt bald ein kostenloses E-Book von mir. Das findet man dann auf der Homepage zum Thema Messen, wie man Füße misst. Und da habe ich mal einen Plan eingebaut, weil ich finde, es gibt, wie dir auch, wir sind quasi ja, würde ich sagen, Experten in dem Thema und trotzdem passiert es mir ja genauso. Oder dass ich denke, Mist, wie lang war denn der Schuh jetzt nochmal und wo hast du es aufgeschrieben? Genau. Und ich habe da drin einen Plan, wo man die Fußmaße aufschreibt und man kann an die Seite aufschreiben, welcher Schuh wo ist und welche Maße dieser Schuh hat. Weil dann kann man direkt sehen, okay, Kind ist gewachsen, der Fuß ist gewachsen, der Fuß ist jetzt so und so lang und dann muss ich Schuh X, Y und Z austauschen, weil ich finde, das geht einem sonst tatsächlich immer ein bisschen unter.
Geht. So im Alltag. Das ist eine super Sache, Nina. Was eine coole Sache. Weil ich finde wirklich, alles, was du aufgeschrieben hast und irgendwo in eine Liste oder in eine Tabelle darüber denkst du nicht mehr nach und es ist trotzdem irgendwo, sodass du es dann sozusagen zu gegebener Zeit nachlesen kannst.
Ja, das war meine Idee. Man hängt dann Kühlschrank oder sonst wo und sieht auch, man muss mal wieder messen. Und gleichzeitig hat man auch direkt nochmal die alten Maße, um dann direkt vergleichen zu können.
Ja, genau. Ja. Super, ja.
Ja, und nochmal,
Ja, nee, sag du.
Nee, nur nochmal zur Fußgesundheit. Also auch Socken, ne, hatten wir jetzt schon mehrfach das Thema, auch Socken engen ein, nicht nur Schuhe engen ein, auch Socken können einengen. Und die meisten Socken, die es so gibt, sind in der Regel auch, das stelle ich auch in der Praxis immer wieder, da teste ich das immer mit den Eltern und die sagen immer, oh, die haben wir doch gerade erst gekauft, das ist die aktuelle Größe. Ja, die sind auch leider nicht genormt, so wie Schuhgrößen auch nicht und Kleidungsgrößen auch nicht. Auch Socken sind nicht genormt und auch Socken sind oftmals echt viel zu klein und bei diesen sehr formbaren kleinen Füßen einfach noch mal viel schwieriger, dass die Socken wirklich da die Kinderfüße auch noch beeinflussen. So viel dazu.
Sehr schön. Super, Nina. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Das ist echt cool. Ich habe noch eine letzte schöne Frage, wo wir noch ein bisschen ausschweifend werden können. Was braucht man aus deiner Sicht, um in dem Bereich der Fußgesundheit gut arbeiten zu können?
Also, so ganz grob kann man ja erstmal sagen, was man, ich denke, man muss erstmal Füße mögen.
Ja. Es gibt ja tatsächlich
viele. Ja, es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die Füße nicht gerne mögen und die auch sagen, Füße sind eklig oder so, was ich immer, also ich muss Füße nicht lieben, aber ich finde, unser Fuß ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. So.
Genau, man darf weder einen Fetisch haben noch einen Ekel.
Ja, das wäre die optimale Kombination, würde ich auch so sagen. Das hast du perfekt zusammengefasst. Nee, genau. Also man muss sich natürlich irgendwie für dieses Thema Füße interessieren. Man muss sich irgendwie fortbilden. Es gibt halt tatsächlich immer noch relativ, ja, was heißt wenige Fortbildung, aber so wirklich fußspezifisch, außer jetzt Zukunft Huber. Es gibt zwar, ja, also nee, tatsächlich so spezifisch wie Frau Zukunft Huber gibt es tatsächlich nichts groß. Also man kann ganz, ganz viele Sachen bei irgendwem quasi machen, aber tatsächlich wirklich viele Fortbildungen kann man da nicht machen. Man kann sich halt echt viel anlesen. Ich finde, es gibt echt ganz gute Bücher dazu, was man sich einfach auch so, wenn man sich für das Thema interessiert, wo man sich viel einlesen kann. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ja, und dann, glaube ich, muss man so sein, wie die Gott sei Dank meisten Physiotherapeuten ja sind, offen, lustig, einfühlsam, ein bisschen verrückt und kreativ vor allen Dingen, um irgendwie, ja, auch vor allen Dingen, wenn man mit Kindern arbeitet, finde ich, ist Kreativität sowieso das A und O, weil das ist ja ein bisschen auch das, was wir Kindertherapeuten uns gerne anhören müssen. Ja, du spielst ja nur mit den Kindern. Ja, natürlich spiele ich mit den Kindern. Es ist richtig. Aber was bezwecke ich mit dem Spielen? Ne? Genau. Also, so, ich kann dem jetzt nicht sagen, jetzt streck mal fünfmal deinen Arm und beug den wieder an, so wie ich das mit einem Erwachsenen vielleicht machen würde, sondern ich muss mir irgendwas Cooles überlegen, damit der das macht, was ich will. So, und ja, wenn ich das so erkläre, dann denken die, dann finden die meisten Erwachsenen-Therapeuten, ach so, ja, okay, du spielst ja, nicht nur. Ja,
ich habe eine kurze Zeit ja auch mal in der Kinderpraxis gearbeitet. Ja. Und hatte da mit Kindern und auch mit Erwachsenen gearbeitet. Und da hatte ich einen kleinen Jungen mal, der zu mir gesagt hat, was machst du eigentlich als Beruf? Und dann habe ich gesagt, das hier, Aber du kannst doch nicht als Beruf mit Kindern spielen.
Ja, doch, tatsächlich. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal von einem Kind gehört. Du ja. kannst immer mit den Kindern, jeden Tag spielst du mit den Kindern? Ja.
Ja, das genau. Also als ob es auch die persönliche Erfüllung ja. als Erwachsener ja. wäre, mit Kindern den ganzen Tag zu spielen. Das ist ja auch so ein bisschen.
Ja, aber es ist ja eigentlich schön, dass, also es ist ja tatsächlich mein Traumjob, meine Berufung. Ich liebe das, was ich tue und ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Und ich bin unglaublich froh, dass ich diesen Job gewählt habe, weil einfach, also gerade mit Kindern das Arbeiten, finde ich, gibt einem ganz, ganz viel. Wenn sie dir dann erzählen und dann am Wochenende und dann habe ich an dich gedacht, weil ich die und das und jenes gesehen habe und so. Und es ist einfach so, so schön. Viele Eltern, die unglaublich dankbar sind. Natürlich hast du auch unglaublich komplizierte Eltern, keine Frage, aber das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Die meisten sind tatsächlich sehr, sehr dankbar und ich finde, da haben wir auf jeden Fall, also ich finde den schönsten Job. Wir haben Zeit für die Patienten und wir haben ja, viele Möglichkeiten, was wir irgendwie so mit denen machen können.
Das finde ich auch viel, also wirklich diese Kreativität auch in diesem Beruf, gell? Den hast du ja natürlich als Kindertherapeutin nochmal anders. Ich bin natürlich, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, wesentlich sachlicher und fachlicher dann immer mit denen, was die Erklärungen angeht und sowas halt. Da musst du halt viel kreativer und du musst die halt woanders catchen, dass die da einfach bei dir bleiben, gell? Und da mitziehen und das einfach irgendwie verinnerlichen, ohne dass sie den bewussten Prozess vielleicht, also ohne dass man sagt, hier, verinnerlichen Sie das jetzt bitte mal.
Ja, ja, aber tatsächlich ist es, also ich habe zwischendurch auch mal ein paar Erwachsene, so Ausnahmen oder Vertretungen und so, und dann sagen die tatsächlich ganz oft, ja, man merkt, dass sie eigentlich mit Kindern arbeiten, weil ich aus diesem, wie ich dann auch, natürlich rede ich nicht so mit Erwachsenen wie mit Kindern, aber man merkt schon, dass ich versuche, Dinge anders zu erklären oder einfacher zu erklären. Also man ist so in seinem Trott tatsächlich trotzdem drin. Und viele sagen aber auch, es ist aber auch schön, so ein bisschen erfrischend, wenn man mal noch mal ein bisschen anders was erklärt kriegt, als das vielleicht dann die Erwachsenentherapeuten machen, die so gewohnt sind, die quasi auch, wie sie etwas erklären, ja auch Sachen, die man öfter erklärt, erklärt man ja auch ähnlich, ganz, ganz logisch, dass man da auch so ein bisschen rauskommt. Von daher, ja, glaube ich, tut uns das immer mal wieder gut, auch ein bisschen, uns Therapeuten auch ein bisschen offen zu sein und auch mal wieder ein bisschen in eine andere Schiene. Weil natürlich muss ich dadurch, dass ich das den Eltern ja auch erkläre, auch zwischendurch mal, ne, also ich muss das quasi da kindgerecht erklären und dann aber den Eltern auch fachlich erklären und so erklären, was wirklich dahinter steckt oder warum sie jetzt nicht hier hinkommen und ich nur mit ihrem Kind spiele, sondern was halt dann
dass dann das auch Therapie ist und was Therapie auch bedeutet. So und genau. Und ich finde, du hast vorhin schon einen tollen Satz oder einen guten Aspekt reingebracht, ist, wir haben ein totales Problem in der Fußgesundheitswelt und ich finde, das ist ein Mangel an diesen Fortbildungen, an den wirklich fundierten, guten, ausgearbeiteten Fortbildungen. Ich finde, es gibt ein ganz, ganz großes Spektrum an von Quereinsteigern, von auch, ich sage jetzt ein bisschen provokant, auch Halbwissern, gell? Also Leute, die einfach sagen, okay, gut, ey, da ist so viel Spielraum und so wenig wirklich fachlich eingeengtes Wissen, da geben wir jetzt alle mal drüber unser Bestes irgendwie dazu. Und das glaube ich wirklich, das fehlt, diese Fortbildung. Und natürlich hilft es dann, wenn man eine fundierte Ausbildung, wie zum Beispiel die Physiotherapie oder so hat, weil dann weiß man schon mal, wo man sich so langhangeln kann mit Fachbüchern, was in der funktionellen Anatomie überhaupt abgeht. Also man kann anfangen, solche Sachen gut zu übertragen. Und dann ist es halt genau auch wichtig, wie du gesagt hast, selber dieses Recherchieren und Lesen.
Also, ja, anders geht's nicht. Also wenn du auch überlegst, also meine Ausbildung ist jetzt 12 Jahre her. Ich habe von dem ganz, also natürlich weiß ich, wie so ein Fuß funktioniert und welche Muskeln da ansetzen und welche Knochen. So, und dann hörte es auch schon auf. Also wir haben zwar relativ viel schon gehabt, würde ich sagen, eine gute Ausbildung, aber nichtsdestotrotz ist das Thema ja auch allgemein das Thema Füße bei unseren Kollegen. Wenn ich nur bei mir im Kollegenkreis, also bis ich da hingekommen bin, hat sich mit diesem Thema nicht so richtig jemand beschäftigt. Ne? Also es ist tatsächlich auch in unseren, mit unseren Kollegen immer noch tatsächlich auch ja ein Thema, was noch nicht so verbreitet ist.
Was nicht so verbreitet ist und was halt auch so, du hast ja auch gerade so eine tolle Serie bei Instagram mit diesen Mythen, dass da so viel Mythos auch einfach dahinter steckt. Ja. Ich hatte jetzt letztens eine Patientin, die kommt zu mir und hat gemeint, ja, sie will gar nicht wirklich was an ihrem Hallux Valgus machen, obwohl das auf dem Rezept stand und die von einem Orthopäden mir empfohlen wurde, der ganz genau weiß, wie ich arbeite. Also es war eigentlich alles so offensichtlich. Sie möchte an diesem Hallux Valgus jetzt gar nicht so wirklich viel machen. Der andere Physiotherapeut hat gesagt, ja, der muss halt einfach irgendwann operiert werden, wenn er wehtut. Mhm. Da habe ich so gedacht, hä, Moment mal, aber Sie haben doch von dem Orthopäden und der hat es doch und wieso? Ja, aber der hat es gesagt. Du wirst es nicht glauben. Ich konnte diese Frau nicht vom Gegenteil überzeugen.
Ach, krass.
Ja. Das ist ja so, also der andere Physiotherapeut, das ist ein fähiger Physiotherapeut. Ich brauche die Kompetenz nicht in Frage zu stellen und es stimmt alles nicht. Und so, wo man denkt, ja gut, er hat halt einfach Unrecht gehabt. Hätte er sich einmal kurz die Leitlinien vom Hallux Valgus, gibt es ja wenigstens welche, gell?
Ja,
angeguckt, dann hätte er es wenigstens, dann hätte er es einfach besser gewusst, so, gell? Was ich ja auch finde, was von Fortbildungen, die einen tollen Ansatz haben, ist tatsächlich die Spiraldynamik. Ich finde, die machen eine tolle Arbeit, was Füße angeht und was auch Übungen bezüglich des Fußes angeht und Abrollmechanismen und allem drum und dran und sowas halt. Also ich
habe ja auch ganz, ganz tolle Bücher, davon habe ich auch schon einige verschlungen. Ja, genau. Also,
die machen da auch einen
total tolle Übungen, auch für Kinder, ganz, ganz viele Sachen, die ich echt gut mit einfließen, also die auch lustig sind dann, weil man so irgendwie noch ein Gesicht auf dem Fuß malen kann, was man dann sieht und nicht mehr sieht und sowas, also die haben echt total nette Übungsbeispiele, also finde ich auch, das stimmt, also Spiraldynamik definitiv ist auch was, was bei mir auch noch an Fortbildung auf der To-Do-Liste steht.
Ist auch cool, also es ist auch cool, ich will da auch immer noch weitermachen, so, mir fehlt auch einfach die Zeit, aber kommt irgendwann.
Irgendwann haben wir Zeit.
Irgendwann haben wir Zeit.
Vielleicht.
Nina, irgendwann haben wir einfach Zeit, all diese Dinge zu tun. Und
wahrscheinlich
nicht abends um 20 Uhr das Buch rauszukramen, um nochmal schnell was nachzuschlagen.
Ganz genau.
Nee, und ich finde auch, was du gesagt hast, das Kreativste, also das Charakterliche vom Therapeuten, gell? Dass man neugierig bleibt die ganze Zeit. Ja. Dass man sich nicht versteift auf irgendwelche Weisheiten, die man jetzt gerade verstanden hat, die können sich einfach geändert haben. Dann gibt es auf einmal, gibt es da irgendwelche Studien, eine Studienlage zu und man denkt sich, ach verdammt, jetzt habe ich aber 5 Jahre lang gedacht, das wäre so und so, gell?
Ja.
So, also da finde ich, muss man auch kreativ, also besser gesagt locker und spontan bleiben und gerade halt was, was in der Fußgesundheitswelt und in der Fußtherapiewelt, weil das halt ein relativ neuer Fachbereich
ist. Ja, du musst einfach up to date bleiben, aber ich finde, das gehört zu unserem Job auch eigentlich dazu, dass man sich immer wieder fortbildet und was das ja auch wieder schön macht, weil wie du gerade sagst, es entwickelt sich immer irgendwie wieder was neu und wie oft ist es nach einer Fortbildung, hast du so einen Fokus wieder auf was anderes, dass du sagst, oh ja, da habe ich schon ewig nicht mehr hingeguckt, darauf versteife ich mich jetzt erstmal und dann kommst du ja wieder in deinen normalen quasi Arbeit. Aber es ist einfach auch mal schön, wieder deinen Fokus auf was anderes zu legen und vielleicht ein Kind oder einen Patienten allgemein mal wieder von einem anderen Standpunkt zu betrachten, nachdem du eine Fortbildung gemacht hast. Ich
finde,
das ist auch, profitieren die Patienten einfach auch ganz, ganz viel von, dass wir das machen.
Sehr schön. Nina, haben wir es rund? Sag mal, liegt dir noch irgendwas auf der Seele? Hast du noch das Gefühl, die Zuhörer und Zuhörerinnen müssten noch irgendwas über Kinderfüße wissen? Oder hast du das Gefühl,
ich hoffe, dass es relativ strukturiert war, weil ich rede mich gerne so in Rage, wenn es um dieses Thema geht.
Ja, schön. So, aber das ist die beste Voraussetzung für einen Podcast.
Ja, das ist doch gut. Nee, also ich glaube einfach, ich glaube tatsächlich, wir haben alles gesagt und wenn noch Fragen sind, die Kontaktdaten sind ja nachher drunter, kann sich jederzeit gerne melden oder auch mal in meinen Kurs kommen und den besuchen, um einfach mal noch mehr geballt wissen, weil es ist einfach ein ganz, ganz großes Thema und wie du auch gerade gesagt hast, es schweben so viel Halbwissen schwebt überall rum, dass ich einfach finde, dass Eltern Fachpersonal quasi sein sollten als der beste Therapeut für sein Kind. Der ist der Experte oder Experte, besser gesagt, der Experte für sein Kind sein und der Experte für das Thema Füße, Schuhe werden, weil dann kann ich auch in irgendein Schuhgeschäft gehen und kann dann gucken. Aber auch bei den konventionellen Schuhgeschäften ist es ja oft so, dass da auch sehr, sehr viele Mythen noch weitergetragen werden, von wegen, die Schuhe müssen knöchelhoch sein oder sonst was. Also
genau. Man darf halt auch bei dem Thema Schuh kaufen immer nicht vergessen, das sind Verkäufer.
Ja,
Das ist denen ihr Job. Also die machen ja nicht falsch da, sondern das ist denen ihr Job. Und ja, die werden ja dann instruiert von der Firma, für die sie diese Schuhe verkaufen sollen.
Ja.
So, gell? Also das ist natürlich ein anderer Schnack, als da irgendwie, wenn man jetzt als neutrale Person einfach hingeht und an die Grundstruktur von einem Fuß irgendwie denkt. Also ich weiß noch, als ich mit meiner Tochter dann, da war die 1,5, 2, ja,
ja,
der neue Schuhe kaufen musste. Und sie schlüpft in den Schuh rein und sagt, der ist unbequem, Mama, das geht nicht. Und ich gucke und sehe diese Erhöhung am Längsgewölbe. Mhm. Also ein Fußbett einfach eingearbeitet. Ja. Schuh, sag halt so, ja, das ist klar, dass dir das nicht gefällt. Das ist die nicht gewöhnt und das braucht die auch gar nicht. Und die Verkäuferin war ganz schockiert. Natürlich braucht sie das, damit sie das Längsgewölbe aufrichten kann. Mhm. Also kein Längsgewölbe der Welt richtet sich deswegen auf. Das ist auch andere,
weil da so ein kleiner...
Also,
ja.
Ja, super, Nina. Also ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Start hingelegt.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute was mitnehmen können hieraus.
Auf jeden Fall.
Und du bedanke hast es auch mich gut herzlich
alles,
bei dir.
Du hast es gut alles angerissen, umschrieben. Gut gemacht, Nina.
Das freut mich sehr.
Super, wir bleiben weiter im Kontakt sowieso, das gell? Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch und für diesen Einstieg in die Podcast-Folge. Und wir verbleiben immer so, ich verbleibe mit den Gästen immer so, dass es jederzeit immer wieder sein kann, dass man sich mal wieder sieht.
Das wäre doch schön. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Gila.
Sehr gerne. Also, bis dann.
Bis dann. Tschüss.